gibt es in vielen Diktaturen. Da muss das Volk an bestimmten Tagen auf Befehl jubeln oder auf Befehl trauern. Dann stehen die Leute da am Straßenrand, bestellt, mit Fähnchen und Winken und tun, was sie müssen. Aber kann man auf Befehl jubeln? Kann man auf Befehl trauern? Wie entsteht echter Jubel? Wie entsteht echte Trauer? Aufrichtig, im Herzen. Auch in das gibt's ja nicht nur in Diktaturen, nicht? Auch in unserem Land gibt es Gedenktage. Heute haben wir offiziell Volkstrauertag. Und das soll auch am Altarschmuck ausgedrückt werden durch diesen morbiden Zug der düsteren Blumen, die dort vergehen. Volkstrauertag, man denkt vor allem an die Kriege. Es gibt entsprechende öffentliche Veranstaltungen dazu. Und dann am Mittwoch, wenn Sie in Ihren Kalendern nachgucken, steht Buß- und Bettag auf dem Programm. Ein kirchlicher Feiertag. Früher gab es da sogar noch schulfrei. Heute ist das nur noch in Sachsen der Fall, dass wir den Buß- und Bettag schulfrei haben. Denn bundesweit wurde Mitte der 90er Jahre der Buß- und Bettag als arbeitsfreier Feiertag abgeschafft in unserem Lande. Und vielleicht erinnern sich einige noch, es gab damals eine ziemlich heftige Debatte darüber, auch in der Politik. Und am Ende sagte man, nein, es reicht. Und einige meinten, wenn die evangelische Kirche diesen Bußtag in den vergangenen Jahrzehnten intensiver genutzt hätte, wenn die Gottesdienste besser gefüllt gewesen wären, wenn es bewegende Bußpredigten gegeben hätte, wenn das Volk ganz anders mitgegangen wäre und beteiligt gewesen wäre, dann hätten es vielleicht die Politiker nicht so schnell gewagt, einfach mir nichts, dir nichts, diesen Feiertag zu streichen. Man weiß es nicht. Der Bußtag ist ja nur ein Beispiel dafür, wie unsere Gesellschaft ihre Traditionen, gerade auch ihre christlichen Traditionen, nach und nach über Bord wirft. In der kommunistischen DDR war der Bußtag schon 1966 abgeschafft worden und bei uns dann eben 30 Jahre später im Westen. Was früher oft selbstverständlich war, wenn auch für die meisten nur als Tradition, das wird heute in Frage gestellt und morgen dann wie ganz selbstverständlich abserviert. Und somit nähern wir uns auch äußerlich langsam wieder der Situation, wie sie die christliche Gemeinde im ersten Jahrhundert hatte. Nämlich, sie war eine Minderheit. Eine Minderheit umgeben von einem Mischmasch unterschiedlichster Religiosität. Die Christen wurden manchmal bespöttelt, manchmal öffentlich angefeindet, dann wieder in Ruhe gelassen und schließlich verfolgt. Soweit ist es in unserer Gesellschaft, Gott sei es gedankt, noch nicht. Wir können unseren Mund noch ziemlich ungefährdet aufmachen. Klar, wir kriegen etwas Gegenwind, aber das ist noch ganz gut zu ertragen. Wir haben noch großartige Möglichkeiten, öffentlich unseren Standpunkt darzulegen, zu missionieren und Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Unser Hauptproblem ist auch nicht die Abschaffung des Bußtages als Feiertag. Den haben die ersten Christen auch nicht gehabt. Sondern unser Hauptproblem als Kirche Jesu Christi lautet ganz anders. Gibt es echte Buße? Das ist die Frage. Wie soll ein Volk lernen, Buße zu tun und Gott ernst zu nehmen, wenn beispielsweise, wie das am Donnerstag in der Talkshow bei Kerner geschehen ist, zwei herausragende Vertreter des Christentums in Deutschland, sage ich mal, der führende evangelische Bischof Huber und der katholische Bischof Jaksche, in der Auseinandersetzung mit Richard Dawkins, diesem Papst der Atheisten, dadurch die christliche Position zu verbessern versuchten, dass sie bestimmte Dinge einfach durchstrichen und sagten, die Hölle, die gibt's nicht. Zwei Bischöfe erklären Donnerstagabend bei Kerner in der Diskussion mit einem Atheisten, bei dem Versuch, den christlichen Glauben vor diesen Angriffen zu schützen, nee, die Hölle, das wäre auch nicht mehr so. Das könne man nicht mehr glauben, das sei nicht mehr so. Und gleichzeitig sagt Huber dann etwa, auch mit dem Kreationismus, dass die Erde da in wenigen Tagen erschaffen worden sei, das könne man nicht den Christen in die Schuhe schieben, diese Lehre, das sei eine schlimme Verzerrung des christlichen Schöpfungsglaubens. Der Kreationismus sei eine schlimme Verzerrung des christlichen Schöpfungsglaubens, hat Bischof Huber behauptet am Donnerstagabend. Und nun muss man überlegen, ein Volk, das derartige Thesen von angeblichen Vertretern des Glaubens serviert bekommt, Wie soll das lernen, Gott zu fürchten und Buße zu tun? Das ist ein großes Problem in unserem Land. Und für viele ist deswegen Buße auch nur noch ein altmodischer Begriff. Andere denken bei Buße gleich an den Strafzettel, den sie beim Parken bekommen. Und dazu gibt es ja reichlich Gelegenheit. Wenn die Bibel von Buße spricht, meint sie etwas anderes. Dann meint sie völlige Umkehr zu Gott. Und vielleicht kann man sich das ganz gut an der Situation klar machen, die wir vor allem in einer Zeit, als es die Navigationsgeräte im Auto noch nicht gab, oft erlebt haben, dass wir uns verfahren auf der Autobahn. Und wissen Sie, man hat dann die Hoffnung, durch eine spätere Abzweigung irgendwie noch in die richtige Richtung zu kommen. Man will möglichst nicht umkehren. Man sagt, irgendwo später korrigierst du das, dann gibt's eine neue Abzweigung und dann kommst du doch am Ende wieder in die richtige Richtung, in die du kommen musst. Aber wie das so ist, je weiter ich fuhr, umso mehr entfernte ich mich von meinem Ziel. Und am Ende blieb nur noch eins: Bremsung, rausfahren, auf die Karte schauen, damals als es noch nicht das Navigationssystem gab, und dann die Autobahn verlassen, umkehren, das Steuer herumwerfen und in die andere Richtung fahren. Das ist Umkehr. Anhalten, rausfahren, in Gottes Karte sehen, was ist wahr, was ist richtig, und dann mit aller Kraft in die andere Richtung fahren. Das meint die Bibel mit Buße. Und es ist im Leben oft genauso wie auf der Autobahn. Wenn wir merken, dass die Richtung nicht mehr ganz stimmt, dann hoffen wir noch, dass wir irgendwie das mit einer späteren Abzweigung unseres Lebens korrigieren können. Hauptsache, wir müssen nicht ganz umkehren. Hauptsache, wir müssen nicht die Autobahn verlassen. Hauptsache, wir können irgendwie so weitermachen in unserem Leben. Das wollen wir. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Umkehren ist ein schwieriges Geschäft. Aber dann gibt es auch immer wieder Sternstunden, wo ganz normale Leute plötzlich in ihrem Gewissen gepackt werden. Wo sie anfangen, nach Gott zu fragen. Und dann feiern sie freiwillig Bußtag. Dann feiern sie von Herzen Bußtag. Und dann ist nichts mehr so, wie es vorher war. Unsere Frage kann darum nicht sein, wie kriegen wir den gesetzlichen Feiertag zurück? Der Zug ist ohnehin abgefahren. Sondern wir müssen fragen, wie bekommen wir ein bußfertiges Herz? Wie bekommen wir bußfertige Gemeinden? Und wie kann es geschehen, dass auch Menschen in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Stadt, die den Begriff Buße nur missverstehen, dass die zu echter Buße finden? Das sind die Fragen, die für uns wichtig sind. Und so ist es schön, dass die Bibel uns ein Ereignis schildert, eine solche Sternstunde, wo das passiert ist, wo ein ganz spontaner Bußtag stattfand. Und wir können dieses Kapitel, das Sie vor sich haben, auf Ihrem Gottesdienstzettel überschreiben mit dem Satz: Ein Volkstrauertag mit Folgen fürs Volk. Ein Volkstrauertag mit Folgen fürs Volk. Wie der entstand, das wird uns hier in Nehemia 8 gezeigt. Dieser Bericht führt uns in eine kritische Situation der jüdischen Geschichte. Nehemia liefert uns ein richtiges Protokoll jener Ereignisse im September, Oktober des Jahres 440 oder 444. Das ist nicht hundertprozentig zu klären. Also um 440 im Monat Tischri, im Monat September, Oktober ist das. Nehemia schildert uns hier 24 Tage, die es in sich hatten. Und Sie merken, wir befinden uns etwa 100 Jahre nach Daniel. Bei den Daniel-Berichten waren wir ja zuletzt immer so um 538, 535. Und jetzt gehen wir 100 Jahre weiter in diese neue Situation. Und wir fragen, wie entsteht Buße? Und dazu lade ich Sie jetzt ein, diesen Text mit mir anzusehen. Unmittelbar vorher, Nehemia 7 endet mit den Worten: Als nun der siebte Monat heraufgekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, der siebte Monat im Jahr 440 oder 444, da, und jetzt geht's los, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag von Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Also es waren offensichtlich auch die jungen Leute, die Jugendlichen und wahrscheinlich sogar die Kinder mit dabei. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, also so ähnlich wie diese hier, war wahrscheinlich noch etwas höher, weil da noch mehr Menschen dabei waren, die das verstehen mussten, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zecharia und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte durch diese Kanzel alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeshua, Bani, Sherepja, Yamin, Akuf, Shabbatai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja, unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen war. Die Israeliten, so beginnt dieser Text, waren wieder in ihren Städten. Das war etwas Besonderes. 100 Jahre vorher hätte man das noch gar nicht schreiben können. 540 waren die Israeliten ja noch in der Verbannung gewesen. Sie waren noch im Exil in Babylon. Nebukadnezar hatte, wie wir das aus dem Danielbuch wissen, Israel überfallen, besiegt, verschleppt, ist uns alles vertraut. Israel selbst und ihr verlassenes Land stand völlig unter der Kontrolle der Siegermacht Babylon. Land weg, Tempel weg, Freiheit weg. Doch eines Tages dann war es soweit. Und das haben wir bei Daniel auch gelernt. Die babylonische Herrschaft begann abzubröckeln. Und an die Stelle der Babylonier traten die Perser. Sie sind die neuen Weltbeherrscher, aber sie machen eine andere Politik als Babylon. Sie erlauben nämlich den unterjochten Völkern, dass die wieder in ihr Heimatland zurückkehren dürfen. Das ist uns alles ganz vertraut aus dem Buch Daniel. Ihr Land gehört ihnen zwar nicht mehr, Israel steht jetzt eben statt unter babylonischer, unter persischer Oberhoheit, aber die Juden dürfen wenigstens wieder dort leben. Das ist schon ein Riesenfortschritt. Und natürlich ist in den 50 Jahren, wo sie nicht da waren, fast alles heruntergekommen, kann man sich auch vorstellen. Es geht ihnen jetzt, wie so viele Nachkriegsgenerationen, Ärmel hochkrempeln und anfangen mit dem Wiederaufbau. Jetzt sind die Trümmerfrauen und die Trümmermänner gefragt. Und wahrscheinlich herrscht dort eine ähnliche Aufbruchsstimmung wie in Deutschland teilweise nach 1945. Es muss wieder aufwärts gehen, es muss wieder weitergehen. Und so bauen die Juden, und sie bauen nicht nur ihre eigenen Häuser und Fabriken wieder auf, sondern sie bauen dann nach einiger Zeit, nach einigen Staatsschwierigkeiten, auch den Tempel wieder auf und sie ziehen dann schließlich auch die Stadtmauer wieder hoch. Das ist die Situation. Sie sind kein souveräner Staat, aber sie sind immerhin wieder im vertrauten Land, auch wenn es ihnen nicht mehr gehört. Und nach werden nun die alten Feste und Traditionen wieder eingeführt. Und dann kommt der Monat Tischri, der 7. Monat, September, Oktober. Und am ersten Tag des Monats Tischri fand traditionell, das müssen wir wissen, in Israel ein Posaunenfest statt. Das ist eigentlich auch was Schönes. Ein Posaunenfest im Freien in Israel, das wissen die Reisenden, kann es im Oktober auch noch ganz schön warm und angenehm sein. Und nun hätte es leicht passieren können, dass aus diesem Posaunenfest so ein Folklorefest wurde. Ja, alte israelische Blasmusik. Und dann hätte man viel Nostalgie gemacht. Man hätte vielleicht einen feuchtfröhlichen Jahrmarkt dort eröffnet, eine Tombola zur Ausstattung des Tempels, was wir einnehmen durch die Tombola. Dafür können wir dann irgendwelche schönen Gegenstände für den Tempel besorgen und finanzieren. Und es wird ein fröhlicher Markttag. So hätte man sich das ganz gut vorstellen können. Aber diesmal läuft es anders. Denn die Wortführer sind nachdenklich geworden. Sie haben vielleicht in der Verbannung über vieles grundsätzlich nachgedacht. Woran können wir uns halten? Was hat jetzt eigentlich noch Bestand? Und so wird aus dem Posaunenfest eine Bibelkonferenz. Das ist das Großartige, was Sie hier in diesem Text sehen. Eine Malachi-Konferenz. Eine Bibelkonferenz wird daraus. Und wir haben ja schon gehört in den ersten vier Versen, wie das geht. Er soll das Buch des Mose holen, heißt es in Vers 1. Und Esra, der Priester, brachte dann das Gesetz vor die ganze Gemeinde, vor Männer, vor Frauen, vor allen, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor und schauen Sie mal, wie lange das gedauert hatte. Da sehen Sie mal, wie kurz unsere Gottesdienste sind. Vom lichten Morgen an bis zum Mittag. Die haben sich wirklich Zeit genommen für das Wort Gottes. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel. Ja, stundenlang liest er auf der Bibel vor. Und hier wird berichtet, dass die Israeliten wirklich aufmerksam zuhören. Sehen Sie mal das letzte, den letzten Satz in Vers 3. Und die Ohren des Volkes, des ganzen Volkes, waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Die haben also nicht irgendwie nebenbei im Gesangbuch geblättert oder irgendwie überlegt, wie mache ich den Küchenzettel für die nächste Woche oder sich durch sonstige Dinge abgelenkt, sondern sie waren wirklich dem, was da gelesen wurde, zugekehrt. Sie haben sich darauf konzentriert. Sie wollten hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Tja, und dann, das ist sehr interessant, spricht nicht nur der Esra, sondern es treten dann auch die Assistenten von ihm gewissermaßen auf, die Leviten. Vers 7, und die Leviten, und dann werden diese ganzen Namen vorgelesen, unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Damit wollten sie wahrscheinlich ihre besondere Ehrfurcht ausdrücken. Also wenn das Wort Gottes gelesen wird, dann wollten sie stehen, um deutlich zu machen, wir ehren den Gott, der in diesem Wort zu uns spricht. Und erst standen sie und dann verstanden sie, wie es hier in Vers 8 steht. Nämlich sie hören die Auslegung, die Erklärung durch die Assistenten, durch die Leviten und dann verstehen sie, was gelesen worden war. Wie entsteht Buße, liebe Gemeinde? Das erste, wodurch Buße entsteht, es sind drei T's, durch die Buße entsteht. Das erste T ist Theologie. Buße entsteht durch Theologie. Das ist ein biblisches Grundgesetz. Und zwar Theologie im allerbesten Sinne. Wenn manche Leute Theologie hören, dann denken sie an verstaubte Schreibtische, an unverständliche Bücher, an komplizierte philosophische Systeme, an weltfremde Typen. Nun, alle, die bei uns Theologie hören, denken, denke ich, erstmal an unsere netten Theologiestudenten. Und von daher haben die schon zur Theologie auch ein ganz anderes Verhältnis. Das will ich unserer Gemeinde gerne unterstellen. Aber so landläufig gibt's dieses Vorurteil. Naja, Theologie, das ist alles ein bisschen abgehoben. Hier sehen wir richtig verstandene Theologie. Ist Lehre von Gott. Richtig verstandene Theologie bringt Menschen zu Gott hin. Es hat mal ein lateinischer Kirchenlehrer sehr gut gesagt, Theologie wird von Gott gelehrt, Theologie lehrt über Gott und Theologie führt hin zu Gott. Das ist Theologie. In Latein kann man sich jetzt mal besonders gut merken, Theologia adeo docetur, de deo docet und ad deum ducet. Also Theologie wird durch Gott gelehrt, Theologie lehrt von Gott und Theologie führt zu Gott hin. Das ist ihre wirkliche Aufgabe. Und bibeltreue Theologie ist das, was Esra uns hier vorführt mit seinen Leuten. Sie geht von der Bibel aus. Esra steht da auf dieser frisch gezimmerten Kanzel und liest und liest und liest und liest. Und dann wird es ausgelegt, wird es erklärt. Wahrscheinlich haben die sich in kleineren Gruppen dann oder jeweils in einzelnen Gruppen um die verschiedenen Leviten gesammelt. Und dann gab es eine Erklärung, dann wurde das erläutert, dann wurde es ausgelegt und in den Zusammenhang gestellt und gesagt, das will Gott uns damit sagen. Das ist wahre Theologie. Und deswegen hat man die Theologie auch die Ancilla Ecclesiae genannt, die Magd der Gemeinde. Wirklich recht verstandene Theologie versteht sich immer als Dienstmagd der Gemeinde Jesu Christi. Sie ist nicht die Herrin der Gemeinde, sondern sie ist ihre Magd. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass auch unsere Studenten und Studentinnen sich wirklich eng auch der Gemeinde verbunden wissen, dass sie der Gemeinde gegenüber nicht diese Haltung haben. Ich meine, das merkt man ja nach dem Motto, na, wir sind die Theologen und das ist sozusagen das biblisch-dogmatische Fußvolk, sondern dass sie wirklich sich einbringen wollen in diese Gemeinde, dass sie dieser Gemeinde dienen wollen mit dem, was sie theologisch lehren und dass die theologischen Kenntnisse, die sie gewinnen und die Kompetenz, die sie sich erwerben, dass das sie nicht hochmütig macht und Gemeinde fern, sondern dass sie das umso ernsthafter fragen lässt, in welchem Dienst will der Herr mich haben und was darf ich ihm und seiner Gemeinde dann tun und dienen. Das ist wahre Theologie und das ist unsere Passion als Akademie, eine solche Theologie zu lehren und eine solche Theologie auch unseren Studierenden, unseren Studenten zu vermitteln. Und dafür soll auch die Gemeinde immer wieder beten, dass es dieses lebendige Wechselspiel gibt von Gemeinde und Theologen und dass beide dadurch lernen und gewinnen und von Gott geprägt werden. Und so hat auch Esra Theologie verstanden. Und wenn wir das hier sehen, von morgen bis zum Mittag, die haben sich stundenlang in die Bibel vertieft. Die haben nicht nur mal drüber weggelesen, die haben nicht nur mal flüchtig mit einem Auge hingeguckt, nicht nur mal kurz mit einem Ohr hingehört, kurz den Losungstext gelesen und das war's dann, sondern sie haben genau reingeschaut in die Bibel. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Wer bloß mal flüchtig in den Spiegel hineinschaut, der sieht nicht viel. Aber wer sich intensiv im Spiegel anguckt, der sieht dann, zumindest ab einem gewissen Alter, die Krähenfüße, die Falten, die Hautunreinheiten und so. Je länger, ich will Sie jetzt nicht dazu ermutigen, das zu tun, aber es geht einfach um den Sachverhalt. Je länger man in den Spiegel hineinschaut, umso deutlicher sieht man sich da drin und umso klarer sieht man auch die harten Fakten, die einem da manchmal entgegenblicken. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Wer nur mal kurz in die Bibel reinschaut oder mal ab und zu eine Predigt hört alle Jubeljahre, der kriegt nicht so viel mit. Und der wird in seinem Leben auch nicht so viel Korrektur Gottes erfahren dürfen. Aber je mehr sie in der Bibel lesen, je besser sie die Bibel verstehen, umso deutlicher sehen sie sich selbst auch im Spiegel der Bibel. Sie sehen immer besser, wie Gott ihr Leben sieht. Gott weist mich auf Sünde hin, auf Dinge, die mir vielleicht bis dato noch gar nicht bewusst waren. Gott stößt mich drauf. Gott seziert mich ein Stück weit in der Bibel. Und es wird einem vieles, vieles klar. Im Licht der Bibel erkennen wir unsere Sünde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehr genau reinschauen. Und schauen Sie mal, was für eine zentrale Rolle, ich habe das extra mal unterstrichen, auch in Ihrem ausgedruckten Bibeltext, wie oft da vom Buch des Gesetzes, vom Wort Gottes die Rede ist. Das ist zu dem Zeitpunkt das bis dahin bestehende Alte Testament, vor allem die fünf Bücher Mose. Also in Vers 1 geht's los. Er soll das Buch des Gesetzes holen. In Vers 3 geht's weiter. Und er las daraus vor und die Ohren waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Vers 5. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen. Und dann wieder in Vers 7. Sie unterwiesen das Volk im Gesetz. In Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes klar und verständlich aus. Und dann nochmal in Vers 13. Damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und schließlich in Vers 18, und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen. Das zieht sich durch den ganzen Text hindurch. Also, so entsteht wirkliche Buße durch Theologie. Und dann, wenn Gott das schenkt, ist es wie bei einem Krimi. Der Verbrecher kommt zum Tatort, er hat alles gut geplant, er ahnt nicht, dass die Polizei ihm schon auf die Schliche gekommen ist. Und die Polizisten haben sich versteckt, sie erwarten schon den Gangster, und dann tritt er auf den Tatort und plötzlich geht das Licht an. Und die Scheinwerfer, die von der Polizei vorbereitet sind, nehmen ihn voll in den Fokus und er ist entlarvt und steht offen da. Und so macht es die Bibel oft auch mit uns. Plötzlich geht das biblische Licht an und wir werden überführt. So steht es auch im Neuen Testament dann. Es gibt diese berühmte Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, das ist nur eins von vielen Beispielen, wo Gott sagt: Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, was eigentlich nicht zu scheiden ist. Und das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hebräer 4, Vers 12. Also, wir werden überführt durch die Wahrheit der Bibel. Und Sie kennen vielleicht dieses berühmte Zitat des Schriftstellers Mark Twain, der gesagt hat, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich muss für meinen Teil zugeben, dass mich gerade die Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Und genauso geht es den Israeliten hier. Sie verstehen, heißt es in Vers 8. Und das ist der erste Schritt hin zu einer echten Buße. Wo immer das passiert, dass ein Mensch wirklich umkehrt, dass ein Mensch wirklich versteht, da ist das ein Wunder. Und das erreichen wir nicht durch menschliche Überredungskraft. Das erreichen wir nicht durch irgendwelche tollen, spaßigen Veranstaltungen, mit denen wir den Leuten zeigen, ach, Christsein ist ja eigentlich gar nicht so öde. Das erreichen wir auch nicht durch moralisches Zureden. Sondern Gottes Wahrheit allein hat die Kraft, Menschen zu verändern, Menschen wirklich zu verändern. Und ich habe das kürzlich von John MacArthur gehört, dem bekannten Bibellehrer aus Amerika, ich sagte das schon in der Bibelstunde, der seine Erfahrungen ausgewertet hat, nachdem er 40 Jahre lang das Wort Gottes gelehrt hat. Und er sagt, dass der schönste Lohn dabei ist, dass ich umgeben bin von veränderten Menschen. Ich darf das Wort Gottes predigen, Sonntag für Sonntag. Und ich darf über diesen Zeitraum hinweg erfahren, wie dieses Wort Gottes, das ich lehren darf im Auftrag Gottes, Menschen verändert. Und das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich in diesen 4 Jahrzehnten gemacht habe, dass ich umgeben sein darf von veränderten Menschen. Von Menschen, an deren Leben, an deren Herzen, an deren Handeln man die Wirkung der verkündigten Wahrheit sehen kann. Und so beginnt auch hier die Buße mit echter, guter, bibeltreuer Theologie. Es wird die Bibel gelesen und dann wird ausgelegt. Und was passiert? Und das ist das Nächste, was wir sehen. Die Bibel greift nach den Herzen der Menschen. Sehen Sie Vers 9. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Es ist ein besonderer Tag, den Gott in besonderer Weise gebrauchen will. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Das ist das Zweite, wodurch Buße entsteht. Das Erste ist Theologie, das Zweite sind Tränen. Tränen sind das zweite T. Alles Volk weinte. Das heißt, es waren nicht nur so ein paar, die ein bisschen gerührt waren, die sich mal so ein Tränchen aus dem Knopfloch wischten. Hier steht alles Volk. Auch die harten Männer, die noch die Schwielen vom Mauerbau und auch vom Tempelbau an den Händen hatten, die weinten. Und die starken Frauen, die in den harten Aufbaujahren vieles ertragen und erduldet hatten für ihre Familien, die weinten. Und die jungen Leute, denen das unter anderen Umständen peinlich gewesen wäre, Tränen zu zeigen, die werden vom Wort Gottes überführt und sie weinten. Sie weinten alle, heißt es hier, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und daran sehen wir, wer es mit der biblischen Lehre zu tun kriegt, der kriegt es mit Gott selbst zu tun. Verstehen Sie, die Bibel, das ist nicht so ein kalter Moralkatalog, den wir den Leuten um die Ohren hauen und dann friss Vogel oder stirb. Sondern wer sich in die Bibel hinein vertieft, der merkt, hier spricht der wahre, lebendige, heilige Gott zu mir. Hier handelt Gott an mir, wenn ich mich dieser Wahrheit aussetze. Und auch die Israeliten begreifen das in dieser Situation. Mensch, Gott hat einen guten Plan. Er hat uns wunderbar beschützt durch die ganze Exilzeit auch hindurch. Gott hat sich mit uns so viel Mühe gegeben. Er hat uns so genau gezeigt, wie unser Leben gelingen kann, wie wir ihm treu folgen können. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihn links liegen gelassen. Wir haben uns mit so ein paar verbliebenen Traditionsstückchen begnügt, aber wir haben ihn in unserem Herzen nicht geliebt und wir sind ihm so unendlich vieles schuldig geblieben und so kommt es wirklich zu Tränen der Einsicht. Das ist erstaunlich, das ist auch eine besondere Sternstunde im Leben dieses Volkes. Haben Sie schon mal Tränen geweint wegen Ihrer Sünde? Sie geben Gott recht, Sie geben Gott zu, dass Sie falsch gelegen haben, dass Sie sich an ihm vergangen haben, und einige Tage später werden sie das dann so ausdrücken. Das lesen wir in Nehemia 9, Vers 33. Da sagen sie zu Gott: Du bist gerecht in allem, was du an Leid über uns gebracht hast. Denn du hast Recht getan, Gott. Wir aber sind gottlos gewesen. Wir aber sind gottlos gewesen. Das geben sie zu, unumwunden. Wissen Sie, wer von Gott gestellt wird? Der hat immer zwei Möglichkeiten. Er kann alles abstreiten. Und wer das immer wieder abstreitet, wenn Gott ihn überführt, der wird immer mehr verstockt. Für den wird die Hürde gewissermaßen immer höher. Er hört das und er streitet es ab. Man kann es direkt abstreiten, man kann es überhören, man kann für sich 52 Argumente finden, die erklären, dass es zwar eigentlich falsch ist, aber in meinem Falle doch nicht so ganz falsch. Es gibt viele Möglichkeiten, Gottes Ermahnung und Überführung abzustreiten. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, ich kann Gott Recht geben. Und so machen es die Israeliten. Sie streiten nichts ab, sie geben Gott Recht. Sie sagen: Wir waren falsch. Aber du hast Recht in allem, was du an uns getan hast, weil wir gesündigt haben. Und dann gibt's nur den Weg der Buße. Wissen Sie, aber wer Gott dann Recht gibt, wer an der Bibel dranbleibt, wer sich wirklich beugt, wer diese Tränen der Einsicht weint, und es müssen ja nicht immer direkt Tränen sein, es kann ja auch sein, dass wir es im Inneren mit uns und mit Gott abmachen und dass es uns aber wirklich betrübt, dass wir uns an ihm versündigt haben. Wer so entsetzt ist über sich selbst, der wird dann von den Trauertränen zu den Freudentränen geführt. Wer Tränen der Buße weint, der erfährt dann auch die Freude im Herzen. Und das sehen wir hier auch. Alles Volk weinte und Esra sagt ihm: Die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Wissen Sie, es gibt ein Wort von Spurgeon, das sinngemäß folgendermaßen lautet. Er sagt: Wer vor Gott gestanden hat, wer überführt wurde von seiner Schuld mit dem Strick um den Hals, der wird vor Freude weinen über den Erlöser. Der wird vor Freude weinen über den Erlöser. Und es ist eine große Not auch der Verkündigung in unserem Lande, dass wir es oft nicht mehr wagen, den Menschen ihre Sünden im Namen Gottes vor Augen zu führen, dass wir den Menschen überhaupt nicht mehr die Chance geben, zu weinen über ihre Schuld, dass wir gar nicht mehr deutlich machen, wie wir als Sünder vor Gott stehen. Und wie soll jemand, der nicht weiß, wie er vor Gott dasteht, der nicht mal über seine Sünde weinen kann, der nicht weiß, wie schlimm das ist in den Augen Gottes, wie soll der zu der Freude darüber durchbrechen, dass Gott ihm trotzdem vergibt? Aber hier geschieht es so. Es geschieht echte Buße. Und wir erfahren von der Bibel nämlich nicht nur, dass unser Leben falsch gelaufen ist, sondern wir erfahren eben auch, dass es Vergebung gibt. Und Gott zeigt uns unsere Sünde nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns bußfertig zu machen. Und dann schenkt er uns sein ganzes Erbarmen. Und dann sagt er gerade zu uns, die wir im Neuen Testament leben, das noch viel deutlicher, sieh auf Jesus, sieh auf meinen Sohn. Und da findest du Freiheit und da darfst du umkehren. Und so bekommt dieses Posaunenfest, das zum Bußtag wird, ab Vers 10 eine ganz überraschende Wendung. Alles Volk weinte, als sie des Gesetzes Worte hörten. Und dann sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen. Das war damals was besonders Gutes. Also wenn wir heute sagen würden, esst fette Speisen, dann würden wir sagen, naja, wir nehmen lieber magereres Fleisch. Aber das war da wirklich ein Ausdruck von Üppigkeit. Heute würde man sagen, esst saftige Steaks. Ja, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet auch denen davon, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Esra weiß eben nicht nur um Gottes richtenden Ernst, sondern er weiß auch um die Zusage, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt Gott. Und wenn Schuld wirklich aufgedeckt wird und wenn Gott dann seinen Freispruch über unserem Leben deutlich macht, weil wir zu ihm umgekehrt sind, dann bringt das Freude. Und deswegen konnte Martin Luther auch sagen, Buße ist ein fröhliches Geschäft. So steht's hier. Buße ist ein fröhliches Geschäft und der Bußtag schließt mit einem herrlichen Fest, bei dem niemand auf Kalorien und Diät achten muss. Die Bibel zeigt uns, es gibt zwei Arten von Buße. Es gibt einmal die grundsätzliche, einmalige Buße. Die geschieht bei unserer Bekehrung. Die geschieht, wenn ein Mensch zum ersten Mal dem Urteil Gottes Recht gibt. Wenn ein Mensch zum ersten Mal kapiert, ich bin verloren. Und wenn Jesus nicht als mein Retter an meine Seite tritt und mir meine Schuld vergibt, dann bleibt mir am Ende nur die ewige Verdammnis. Das ist die einmalige, die grundsätzliche Buße. Die nennen wir eigentlich Bekehrung. Und dann gibt es diese fortlaufende tägliche Buße, die gehört zum Wachstum im Glauben. Wenn ein Mensch Christ geworden ist und dann in seinem Alltag mit Jesus lebt und die Maßstäbe Jesu und den Willen Jesu immer besser kennenlernt, dann werden wir immer wieder an Punkte kommen, wo Gott in unserem Leben Schuld aufdeckt und werden wir immer wieder Buße tun, diese fortlaufende Buße. Und so verwandelt Gott unser Leben, veränderte Menschen. Und beide Arten von Buße sind wichtig. Bei der ersten, da wird man in Gottes Familie aufgenommen, bei der Bekehrung. Und in der fortlaufenden Buße lernt man dann, in Gottes Familie zu leben. Und wissen Sie, echte Bekehrung, die macht nicht satt und selbstzufrieden, sondern sie führt uns in eine immer weitergehende, tiefere Buße hinein. Und so verändert Gott unser Leben. Und ähnlich läuft es zunächst hier. Und nun könnten Skeptiker kommen und sagen, na ja, das war mal so eine kurzfristige Aufwallung religiöser Begeisterung. Ja, die Leute waren etwas emotional aufgeputscht. Am nächsten Tag sah das alles schon wieder ganz anders aus. Und deswegen will ich Ihnen zum Schluss noch zeigen, wie es weiterging. Vers 13. Und am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagten, geht hinaus auf die Berge und tut Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes vorgelesen, vom ersten Tage an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage die Versammlung, wie sich's gebührt. Wie entsteht Buße? Theologie erstens, Tränen zweitens, Taten drittens. Die Taten sind das letzte T. Die Theologie führt zur Trauer und den Tränen, den folgen Taten. Und schauen Sie mal, womit beginnen diese Taten wieder? Mit Theologie. Die Führungskräfte machen nämlich weiter mit dem Bibelstudium hier in Vers 13. Ja? Am zweiten Tag versammeln sich die Häupter der Sippen, die Priester und Leviten, bei Esra. Die Führungskräfte machen weiter. Die schicken jetzt nicht einfach nur, will ich ja gar nicht sagen, die schicken jetzt aber nicht einfach die Frauen und die Jugendlichen hin und sagen, kommt, wir gehen wieder an die Arbeit, macht ihr mal noch ein bisschen Bibelstunde, ihr könnt uns das ja erzählen, sondern die führenden Leute gehen selber. Sie müssen selber die Bibel studieren, weil sie wissen, wir können unsere Verantwortung nur wahrnehmen, wenn wir selber im Wort Gottes gegründet sind. Ich kann ein verantwortungsbewusster Vater im Sinne Gottes nur sein, wenn ich Gottes Wort kennenlerne. Ich kann ein guter Chef nur sein, wenn ich Gottes Wort kenne. Und so geschieht es hier. Und ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis für Väter, für Politiker, für Führungskräfte, für alle, die Verantwortung tragen. Wir können die Frage nach Gott und auch nach der Erziehung unserer Kinder nicht einfach abtreten an andere, weil sich hier an der Bibel entscheidet, wie die Weichen gestellt werden. Und so studieren die Führer der Sippen, die Landräte und ihre Berater studieren das Wort Gottes. Und sie machen eine bestürzende Entdeckung. Eine bestürzende Entdeckung. Sie stellen nämlich fest, dass eine Sache, die Gott angeordnet hat, seit Jahrhunderten nicht mehr gemacht wurde, in der Weise, wie Gott das wollte. Vers 14. Sie stellen plötzlich fest, im siebten Monat, das ist jetzt gerade dieser Monat, in dem wir uns befinden, da muss eigentlich Laubhüttenfest gefeiert werden. Und wir machen es nicht. Weißt du, dass wir es in den letzten Jahren gefeiert haben? Nein, weiß nicht. Kennst du noch von deinen Eltern? Nee, nie gehört. Laub. Hier steht's. Die studieren 3. Mose 23, Vers 34 folgende. Da steht es ganz genau drin. Einmal im Jahr soll es gefeiert werden. 7 Tage lang sollen die Israeliten in Laubhütten wohnen. Laubhütten aus Laubzweigen, Palmzweigen. Damit sollen sie erinnert werden an die Wüstenwanderung. Als Gott sie beschützt hat, als Gott sie rausholte aus Ägypten und als sie in Laubhütten wohnten zwischendurch. Und sie sollen dadurch das nicht vergessen. Das ist ein Fest gegen die Vergesslichkeit, das Laubhüttenfest. Und ein Fest gegen die Undankbarkeit. Und das Laubhüttenfest ist auch ein Fest gegen die falsche Sesshaftigkeit. Wir als Christen stehen auch in der Gefahr, so sesshaft zu werden. Unser Home ist unser Castle und wir fühlen uns da so wohl. Und wir leben da so, als würden wir da ewig leben. Und auch gegen diese falsche Sesshaftigkeit ist das Laubhüttenfest von Gott uns gegeben. Und die siebten Chefs begreifen, wir haben das nicht mehr gefeiert. Das ist uns völlig aus dem Blick geraten. Was sollen wir tun? Und jetzt folgen Taten. Sie werden aktiv. Und schauen Sie mal, wie Esra die überzeugt. Er sagt nicht, also Leute, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen jetzt mal sehen, wie wir ein bisschen mehr religiöse Stabilität in unser Volk hineinbekommen. Sondern er sagt, schaut, was Gott geboten hat. Er liest mit ihnen 3. Mose 23. Und sie sehen, wir müssen das Laubhüttenfest feiern. Und sie sagen, Mensch, 7. Monat, das passt gut. Wir sind ja gerade im 7. Monat, 15. bis 22. Tag. Wir haben jetzt gerade den 2. Tag im 7. Monat. Also wir haben noch 14 Tage Zeit, alles vorzubereiten. Und diese 14 Tage, die nutzen sie jetzt. Sie bereiten eine richtig große Bibel-Camping-Freizeit vor. Voller Entschlossenheit gehen die führenden Leute jetzt nach Hause und setzen eine richtige Informationskampagne in Gang. Das sehen Sie hier in Vers 15. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen Städten und in Jerusalem. Geht hinaus auf die Berge, holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmzweige, Zweige von Laubhütten, dass man Laubhütten mache, wie geschrieben steht. Und sie halten sich genau an das, was die Bibel sagt. Sie sagt nicht, ja, ihr könnt euch ja auf eine Zweigform beschränken oder wir machen alles ein bisschen kleiner. Und sie machen es, wie die Bibel sagt. Und schließlich, dann am 15. Tag dieser Woche, kommt man zusammen. Und dann wohnt das Volk eine ganze Woche lang in Hütten. Aber sie campen dort nicht einfach, sondern sie kommen wieder täglich zum Bibellesen, zur Bibelarbeit zusammen. Das steht im Mittelpunkt. Sie sagen nicht, ja, wir müssen erstmal ein spannendes Freizeitprogramm machen und wir müssen sehen, wie wir das Freizeitprogramm dann mit dem Bibelarbeiten so ein bisschen kombinieren und wir müssen aufpassen, dass genug Abwechslung dabei ist und dass den Leuten nicht zu langweilig wird ab dem 3. Tag mit den Bibelarbeiten und so weiter. Das sagen sie nicht. Sondern sie studieren das Wort Gottes, wie es hier in Vers 18 steht. Es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage die Versammlung, wie sie's gebührt. Also vom 15. bis 21. Tag das große Fest und am 22. Tag dieses 7. Monats dann die Abschlussveranstaltung mit Gebet, Singen und Predigt. Und was ist das Ergebnis? Und es war eine sehr große Freude. So entsteht Buße. So entsteht Freude. Und dann reicht es ihnen immer noch nicht. Sie können das dann nachlesen in Kapitel 9, das machen wir heute nicht mehr. Am 24. Tag machen sie nochmal eine Art Fastentag. Und auch da, so steht in Kapitel 9, Vers 3, sie standen an ihrem Platz auf und man las vor aus dem Buch des Gesetzes ihres Gottes 3 Stunden lang. Und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Sie haben 3 Stunden die Bibel gelesen und dann haben sie 3 Stunden gebetet. Und das war der 24. Tag. Sie hätten sagen können, nun haben wir schon am ersten Tag, am zweiten Tag, vom 15. bis zum 22. Tag. Jetzt reicht's mal ein bisschen. Wir wollen uns ja auch nicht überfüttern. Und am 24. Tag haben sie da weitergemacht, wo sie angefangen hatten. Wissen Sie, das ist eine Sternstunde in der Geschichte des Volkes Israel. Diese Situation, die ist eigentlich viel zu wenig bekannt. Man kennt den Auszug aus Ägypten. Man kennt so viele andere dramatische Ereignisse aus der Geschichte Israels. Aber dieser spontane Volkstrauertag, der so massive Konsequenzen nach sich zog, der ist viel zu wenig bekannt. Und in diesem Monat Tischri, da passiert in Israel das Größte. Das Größte, was einem Volk und einem Menschen passieren kann. Sie stecken äußerlich noch in einer schwierigen Situation. Sie werden dann später nochmal sagen, wir sind in großer Not. Fremde profitieren von den Früchten unseres Landes. Wir sind Fremde im eigenen Land und doch, wir rufen zu unserem Gott. Und das Entscheidende daran ist, sie geben jetzt nicht mehr Gott die Schuld, sondern sie kehren vor der eigenen Haustür. Sie sagen, wir wollen unser Leben ganz Gott unterwerfen. Wir sind auch bereit, die praktischen Konsequenzen zu ziehen. Und dann machen sie in Kapitel 10 deutlich, wir wollen unsere Kinder nicht mehr mit Ungläubigen verheiraten. Es geht nicht an, dass wir unsere Kinder Heiden geben und umgekehrt Heiden für unsere Kinder nehmen. Wir dürfen nicht gläubig und ungläubig miteinander vermischen. Wir wollen das nicht mehr tun. Herr, vergib uns. Wir wollen den Feiertag heiligen. Wir wollen nicht mehr so leben, dass alle Tage gleich sind und dass wir zu wenig Zeit uns für das Wort Gottes nehmen. Wir wollen den Feiertag heiligen. Wir wollen 10% unseres Ertrages für die Arbeit im Reich Gottes zur Verfügung stellen. Wir wollen Dinge in unserem Leben ändern. Und so ist es gewesen in der Geschichte, wenn Erweckungsbewegungen entstanden, wenn echte Buße entstand, da war am Anfang die Theologie, dass Menschen das Wort Gottes hörten, studierten und verstanden. Und dass es nach ihrem Herzen griff. Und dann kamen die Tränen. Sei es nun, dass sie richtig geweint wurden, sei es, dass sie innerlich geweint wurden. Aber Tränen der Erkenntnis über meine Schuld vor einem heiligen Gott, der mich liebt. Und aus den Tränen folgten dann die Taten, die praktischen Veränderungen, dass man merkte und lernte, an diesem und an jenem Punkt widerspricht die Praxis deines Lebens der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich muss umkehren. Wenn wir das so hören und mitlesen, dann stellt Gott uns damit die gleiche Frage. Kenne ich diese Art von Buße in meinem Leben? Kenne ich das? Dass das Wort Gottes hineinsprechen darf? Oder mache ich einfach meine stille Zeit so, wie ich das eben gelernt habe und dann klappe ich die Bibel zu und das war's dann? Kenne ich das? Dass Gottes Wort seinen Finger auf Wunden legt, in dem, wie ich denke, wie ich handle, ich rede, geschieht das in deinem Leben? Und wenn das geschieht, dann die andere Frage, bin ich bereit, diesen Weg mitzugehen, den Gott mir zeigt? Bin ich bereit, mich dort verändern zu lassen, wo der Herr mir das sagt? Oder will ich einfach nur weiterfahren auf der Autobahn und hoffen, dass irgendwann mal wieder eine Abzweigung kommt, die passt? Wir brauchen das als Einzelne. Wir brauchen es aber auch als Gemeinde, dass wir unsere ganze Arbeit an der Heiligen Schrift ausrichten, dass wir uns um dieses Buch scharen, nicht weil wir einer Buchreligion huldigen, sondern weil hier der heilige, lebendige Gott, der in seinem geliebten Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist, zu uns redet und weil er uns dadurch ernährt, weil er uns dadurch verändern will, weil er uns dadurch auf dem Weg hält und immer wieder auf den richtigen Weg führt. Es geht nicht darum, ob wir nach außen hin etwas frommer oder etwas weniger fromm sind, sondern es geht darum, dass der Herr unser Herz sieht und dass wir ihm gehorsam werden. Der Bußtag erinnert uns daran, es gibt ein Gericht. Wir müssen alle, Bruder van den Perk hat es vorgelesen zu Beginn des Gottesdienstes, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Für die Christen gilt das auch. Als Christen müssen wir nicht mehr fürchten um unsere Ewigkeit. Wir haben die Zusage, wer zu Christus als seinem Retter und Herrn gehört, der darf gewiss sein, dass er in den Himmel kommt. Der braucht nicht um sein Heil zu fürchten. Das ist das Entscheidende. Aber die Heilige Schrift macht deutlich, dass auch die, die zu Jesus gehörten, dass auch deren Leben von unserem Herrn nochmal einer gewissen Bilanz unterzogen wird. Und ich denke, das ist sehr heilsam, dass Gott uns das sagt, dass er uns das klar macht. Auch du, der du Christus gehörst und der du dich nicht mehr vor der Verdammnis zu fürchten brauchst, auch du musst wissen, dass dein Leben von deinem Herrn nochmal einer letzten Bilanz gewissermaßen gewürdigt wird. Und da wollen wir doch nicht beschämt werden. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn der Herr dann zu uns sagen könnte, klar, du warst ein Sünder, wie die anderen auch, aber du hast von meiner Vergebung gelebt und du warst treu. Du warst ein treuer Knecht und es war dein Herzensanliegen, mir zu dienen. Dein Herzensanliegen waren nicht die tausend Dinge deines Alltags, sondern dein Herzensanliegen war es, mir zu gefallen und mir zu folgen. Noch haben wir die Chance, uns auf diesen Tag vorzubereiten. Noch haben wir die Chance und die Gnade der Buße. Und wir haben es noch so viel besser als die Israeliten damals, denn der Richter ist inzwischen selbst auf die Erde gekommen, Jesus Christus. Er ist für unsere Schuld gestorben, er ist auferstanden. Und wir dürfen jetzt Jesus, den, der das letzte Wort spricht, persönlich kennen. Wir dürfen jeden Tag mit ihm leben. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dürfen wir ihn fragen, Herr, lass mich erkennen. Zeige mir doch, was du in meinem Leben ändern willst, Jesus. Lass es mich wirklich erkennen und mach mich bereit, das zu tun, was du mir sagst. Und dann wird auch bei uns persönlich und in unserer Gemeinde, immer wieder geschehen, was hier in Vers 17 steht. Und es war eine sehr große Freude. Amen.